Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 13. März. Mein Name ist Matthias Peer. Wir schauen heute auf die Lage an der griechisch-türkischen Grenze und fragen, wie die Stadt Paris klimafreundlicher und lebenswerter werden soll. Aber jetzt gibt's hier erstmal die Nachrichten. Als erstes deutsches Bundesland hat sich das Saarland entschieden, wegen des Coronavirus-Ausbruchs sämtliche Schulen und Kitas zu schließen. Die Maßnahme gilt ab Montag und soll jetzt erstmal bis zum Ende der Osterferien dauern. Auch in Bayern und Baden-Württemberg beraten die Landesregierungen heute darüber, ob sie die Schulen landesweit dicht machen sollen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wollen heute neue Pläne vorstellen, die der Wirtschaft helfen sollen. In Australien ist derweil das für Sonntag geplante Formel-1-Rennen abgesagt worden und in Kanada ist die Ehefrau von Regierungschef Justin Trudeau nach einer London-Reise positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Es geht ihr offenbar gut. Justin Trudeau selbst zeigt laut offiziellen Angaben keine Symptome. Ein Test ist bei ihm zwar nicht geplant, Trudeau begibt sich aber in eine 14-tägige Quarantäne. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
Dieser Podcast wird präsentiert von Mini. Das hier geht an alle Macher und Neudenker, an alle Zukunftsgestalter und Gegenwartsverbesserer, an alle City-Cruiser und Oma-Besucher. Na? Neugierig? Den ersten vollelektrischen Mini kann man am 28. März beim Elektromobilitätstag bei jedem Mini-Partner erleben.
Hallo zu einer neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter. 2015 darf sich nicht wiederholen. Das sagen Politikerinnen und Politiker immer wieder, wenn es um die Flüchtlinge und Migranten geht, die versuchen, die griechisch-türkische Grenze zu überwinden, um in die EU zu gelangen. Der türkische Präsident Erdogan hatte ihnen suggeriert, sie durchzulassen, um Druck auf die EU aufzubauen. Griechische Sicherheitskräfte halten sie aber davon ab, unter anderem mit Tränengas. Ins Grenzgebiet ist mein Zeitkollege Michael Thumann gereist. Er ist jetzt am Telefon. Grüß dich.
Hallo Rita.
Wo warst denn du eigentlich genau und was hast du da gesehen?
Ja, neben der Hauptstadt war ich an der Grenze und zwar zweimal im Evros-Gebiet. Der Evros ist der Fluss, der die Türkei und Griechenland trennt. Und in Vironia, das liegt an der bulgarischen Grenze, da soll ein geschlossenes Flüchtlingslager auf dem Gebiet einer ehemaligen Kaserne gebaut werden. Und da protestieren die Menschen dagegen.
Und wogegen protestieren sie genau? Sind sie überfordert?
Sie protestieren ein Teil ganz generell gegen Flüchtlinge, ein Teil dagegen, dass die Flüchtlinge bei ihnen sein sollen. Sie fürchten, dass die dann nicht mehr gehen. Direkt an der Grenze ist es vor allem eine Sache der Sicherheitskräfte, die zunächst mal kämpfen, muss man jetzt sagen, in einem direkten Schlagabtausch mit den türkischen Sicherheitskräften. Man hat es wirklich mit einer Art griechisch-türkischem Konflikt an der Grenze zu tun und dazwischen sind die Migranten auf der türkischen Seite, über die dann mit Tränengas und Wasserwerfern hinweggeschossen wird.
Und wie unterstützt die EU Griechenland nun bei diesem Problem? Das klingt ja wirklich handfest, was du gerade schilderst.
Die EU stärkt den griechischen Politikern den Rücken, aber eben bisher im Wesentlichen mit Worten. Was die EU schon lange macht, ist, sie hat die Frontex, die EU-Außengrenzbehörde, mit vielen Beamten in Griechenland, auch mit Schiffen von Frontex in der Ägäis. Es gibt auch eine Unterstützungsbehörde für die Registrierung von Asylbewerbern. Dieses allerdings hat Griechenland derzeit ausgesetzt. Was wirklich Not täte, wäre die Übernahme von Flüchtlingen aus Griechenland. Da hat sich ja jetzt Deutschland und einige Staaten bereit erklärt, Kinder aus Lesbos und anderen Stellen in Griechenland zu übernehmen. Da muss man sehen, was am Ende draus wird. Aber das ist alles bisher noch ein Tropfen auf den heißen Stein.
War denn die Stimmung in Griechenland schon immer so abwehrend wie jetzt?
Eigentlich gar nicht. Griechenland im Jahre 2015 war ja ein Land, das Flüchtlinge und Migranten mit offenen Armen empfangen hat. Und da hat sich in den letzten Jahren einfach viel gedreht. Das liegt daran, dass zum Beispiel auf der Insel Lesbos die Bevölkerung wirklich alleingelassen wurde mit dem Problem. Oder in anderen Gebieten, wie etwa in Vironia, wo dieses permanente Flüchtlingslager jetzt hingesetzt werden soll, da leben 400 Leute in diesem Dorf. Gleichzeitig kann einfach ein Vielfaches von Flüchtlingen dorthin kommen und da haben dann die Bewohner wiederum entsprechend Angst. Diese Angst bündelt sich jetzt aber zu einem Anti-Migranten- und Anti-Flüchtlingsreflex. Und das macht es natürlich für alle Menschen sehr, sehr schwer, die künftig in Griechenland um Asyl nachsuchen wollen.
Aber bei dem Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei geht es gar nicht nur um die Migranten. Die haben auch noch andere Streitigkeiten, oder?
Das ist natürlich eine ganz, ganz alte Beziehungskiste. Die streiten sich ja schon lange um Grenzen und haben Kriege gegeneinander geführt. Man muss aber sagen, seit 2000 war eine ziemliche Entspannung zwischen Griechen und Türkei. Die Griechen haben auch unterstützt, dass die Türkei in die EU kommen sollte. Und das hat Erdogan gebrochen, diese Entspannung 2016, als er den Kurs gegen Griechenland aus nationalistischen Gründen verschärfte, Grenzen in Frage stellt, Kampfflugzeuge im Tiefflug über die griechischen Inseln donnern lässt und eben auch Hoheitsrechte im Mittelmeer beansprucht. Da übt er einen enormen Druck auf Griechenland aus. Und das, was jetzt an der Grenze passiert, ist Teil des Ganzen.
Und deine Reportage aus Griechenland gibt es auf Zeit Online zu lesen. Danke dir, Michael.
Gerne.
Und sonst so?
Haben Sie den Wert der Kreiszahl Pi im Kopf? Ich habe mir das ja immer mit dem Todesjahr von Jan Hus gemerkt. Gerundet liegt er jedenfalls bei 3,14. Anlass, morgen zum ersten Mal den Internationalen Tag der Mathematik abzuhalten. Und auch wer im Matheunterricht vielleicht nicht so gut aufgepasst hat, wird bemerken, morgen ist der 14. März, also der Wert von Pi in der US-amerikanischen Datumsform. Und was empfehlen Mathe-Nerds nun zur Feier des Tages? Einen Kuchen oder Pie zu backen, entweder in Kreisform oder für Fortgeschrittene in der Form des griechischen Buchstabens Pi. Oder aber sie machen eine Übung in Zen und versuchen, die ersten paar hundert Nachkommastellen von Pi aufzusagen. 3,14159265. Sie war die erste Frau an der Spitze der französischen Hauptstadt Anne Hidalgo und am Sonntag will sie wiedergewählt werden. Dabei kämpft Paris mit vielen Problemen, Wohnungsnot, Vorstadtgewalt, Verkehrschaos. Die Sozialistin wirbt mit einem Öko-Konzept für sich, das die Stadt komplett umkrempeln würde. Und für Zeit Online hat sich Marlene Thiele in Paris umgeschaut und ist jetzt am Telefon. Grüß dich, Marlene.
Grüß dich.
Marlene, die 2 Millionen Stadt Paris soll nach dem Willen der Bürgermeisterin zur Stadt der Viertelstunde werden. Was ist denn damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass alles, was man im Alltag so braucht, in 15 Minuten zu Fuß erreichbar sein soll. Also man hat um die Ecke dann Geschäfte, man hat einen Arzt, die Schule ist ziemlich gut zu erreichen. Hidalgo will 72% der Parkplätze entfernen und stattdessen Grünflächen schaffen, Gemüsebeete anlegen und Spielplätze bauen. Und damit will sie dann die Luft- und Lebensqualität in Paris verbessern.
Für den Alltag, wenn man sich Croissants holen will oder Medizin aus der Pharmazie braucht, kann man sich das ja sehr gut vorstellen. Aber ganz entscheidend im Alltag ist ja der Weg zur Arbeit. Und der ist doch trotzdem für sehr viele Pariserinnen und Pariser deutlich länger.
Ja, das stimmt. Also für den Job nehmen die Pariser ziemlich weite Wege auf sich. Locker eine Stunde hin, eine Stunde zurück, häufig von den Banlieues in die Innenstadt oder umgekehrt. Deswegen sind die Metros zu Rush-Hour-Zeiten komplett überlastet. Also da teilen sich 4 Pariser 1 Quadratmeter in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und auf der Straße sieht es auch nicht viel besser aus. Die Straßen sind komplett überfüllt. Die Peripherie, das ist der Stadtring, der um die Stadt herumführt, da ist eigentlich immer Stau und in der Innenstadt ebenfalls.
Deswegen soll ja auch Fahrradfahren gefördert werden. Ich erinnere mich aber, als ich da studiert habe, kam mir Radeln immer lebensgefährlich vor. Wie ist denn das jetzt?
Also auf manchen Straßen ist das immer noch so in Paris. Aber es hat sich schon einiges getan. In den letzten 6 Jahren sind 1000 Kilometer Radweg dazugekommen. Und in den kommenden Jahren, in der nächsten Amtsperiode, will Anne Hidalgo dann noch weitere 400 Kilometer Radweg schaffen. Geplant sind Radwegachsen zwischen den verschiedenen Arrondissements, die ermöglichen sollen, dass die Pariser sich auch über weite Strecken sehr gut in der Stadt fortbewegen können.
Das, was du jetzt geschildert hast, ist ja sozusagen schon eine kleine Bilanz, die sie bisher vorlegen konnte, die Bürgermeisterin. Hast du den Eindruck, dass die Bürgerinnen und Bürger ihr diese Versprechen für die Zukunft auch abnehmen werden und sie wieder zur Bürgermeisterin wählen werden?
Das ist zurzeit noch ziemlich schwer zu sagen. Also die neuesten Umfragen, denen zufolge wollen 26% der Pariser für Anne Hidalgo abstimmen. Vor circa einer Woche gab es aber zum Beispiel auch Prognosen, wo Rachida Dati vorne lag. Das ist die republikanische Konkurrentin von Anne Hidalgo. Also ich glaube, es wird am Sonntag ziemlich spannend.
Und am Wochenende werden wir dann sehen, ob es möglicherweise schon im ersten Wahlgang klar wird, ob Anne Hidalgo die Chance bekommt, ihre Vorstellungen für ein grünes Paris zu verwirklichen. Vielen Dank, Marlene, nach Frankreich.
Gerne.
Damit sind wir schon am Ende von Was Jetzt für heute. Wie immer freuen wir uns über Mails an wasjetzt@zeit.de. Für die Tonqualität sage ich jetzt schon mal Pardon, denn wegen Corona arbeiten auch wir sicherheitshalber im Homeoffice. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Wenn Sie mögen, mit unserem neuen Politik-Podcast Das Politikteil, der heute zum ersten Mal erscheint. Bist du denn schon mal in Paris geradelt?
Ja, als ich in Paris studiert habe, da bin ich jeden Tag zur Uni gefahren, weil ich die Metro so schrecklich fand. Aha. Da hat man da gar keine Radwege. Da teilt man sich quasi eine Spur mit den Bussen, mit Taxis, manchmal mit einem Krankenwagen oder auch mit Motorradfahrern, die da eigentlich gar nicht fahren dürfen.